Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit einem Gast, den ich mir eingeladen habe. Tag, Gerd Schöller. Hallo Gerd.
Hallo Henrik, schön dich zu sehen.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir kennen uns jetzt ja schon einige Zeit. Du bist, um dich mal so kurz vorzustellen, einzuführen, Geschäftsführer von einem, eigentlich Familienunternehmen seid ihr noch, ne? Ihr baut hauptamtlich Photovoltaikanlagen von klein bis groß, also sowohl Dachanlagen als auch die großen, dicken Freiflächenanlagen. Und seit neuestem seid ihr unterwegs im Bereich Batteriespeicher, und zwar jetzt gar nicht diese Heimspeicher, sondern ihr habt jetzt ja vor kurzem, und das war sogar der erste netzdienliche Batteriespeicher in Deutschland ans Netz gebracht mit und sogar begleitet mit Forschung, was ich super spannend finde. Also passt das oder haben wir noch irgendwas Wichtiges? Dein Vater kommt auch aus der Energiebranche, der war hier bei den Stadtwerken lange Jahre Bereichsleiter. Also von daher, Energie liegt euch in den Genen, möchte ich mal sagen, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit DNA, die wir dann seinerzeit auch mitbekommen haben. Und ich glaube, daneben, einfach so auch so ein bisschen Nerdigkeit. Ich glaube, die braucht man, um im Energiesektor unterwegs zu sein. Und in den letzten Jahren aus politischer Sicht mit Sicherheit auch ein Ticken Wahnsinn. Ich glaube, das sind so die Werte, die wir mit in die Wiege gelegt bekommen haben.
Ja, das stimmt. Also der Wahnsinn ist ein gutes Stichwort. Ich meine, ihr arbeitet in der Energiebranche, ihr kämpft für die Energiewende, seid jetzt ziemlich stark gewachsen, was natürlich bedingt ist durch den Photovoltaikboom, den wir jetzt die letzten 3 Jahre gesehen haben. Was du auch noch gemacht hast, und das war so ein bisschen auch der Anlass für unser Treffen, unser Podcast jetzt hier, du hast jetzt auch nochmal ein Buch verfasst, um mal runterzubrechen, und ich nehme mal den Titel oder lese mal den Titel vor, unter Hochspannung, Schluss mit dem Gerede, so lösen wir Deutschlands Energiekrise. So, jetzt du, wie lösen wir denn Deutschlands Energiekrise? Was können wir da machen? Mal, direkt mit der großen Frage anfangen. Ne? Ja.
Da hältst du auch nichts hinterm Berg direkt, mit den großen Themen.
Kein Geplänkel, so, lass mal ein bisschen quatschen. Nix, direkt, Gerd, voll rein.
Wie lösen wir die Energiekrise? Ich meine, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, war ja ein konsequenter Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben eine unheimlich große Akzeptanz bekommen für die Erneuerbaren. Mhm. Natürlich hatten wir auch immer so ein bisschen kleinere Gruppen, die sich dann dagegen positioniert haben. Aber in Summe haben wir eine große Akzeptanz für die Energiewende. Vielleicht, um da auch ein Stück weit auszuholen, wenn man so das schlechteste Land eigentlich raussuchen kann für eine Energiewende und man da den Globus einmal rund geht, dann wird man sehr schnell sehen, dass Deutschland somit das schlechteste Land ist, um die Energiewende zu realisieren, weil ja, wir haben ein bisschen Sonne, wir haben ein bisschen Wind, wir haben die Alpen natürlich als Gebirge, die man vielleicht noch irgendwie als Speicher nutzen kann. Geothermie ist auch nur begrenzt zu gebrauchen. Und deswegen ist Deutschland mit Sicherheit eines der schwierigsten Länder. Und diese Energiewende auf der Basis hinzubekommen, hat den riesen Vorteil, wir brauchen eine Kombination von allem, haben damit eine sehr, sehr starke Resilienz. Und das, was sich jetzt gezeigt hat, auch in den letzten Jahren, ist, dass diese Energiepreise an der Produktion einfach gar nicht explodiert sind. Mhm. Natürlich hatten wir auch da in der Produktion einen Spitzenbereich in den Preisen, nur so stark sind die Preise eigentlich gar nicht gestiegen durch diese komplette Energiewende. Ja. Und um ganz oben zu bleiben, ich glaube, um eine erfolgreiche Energiewende zu realisieren, dann sollten wir das Positive einmal davon herausstellen, mit einer Einschätzung der Realität. Wir importieren zig Milliarden an fossilen Energieträgern jedes Jahr. Und mit dem Geld könnten wir locker viele Investitionen tätigen, wenn wir einfach diese Energiearten substituieren. Und da brauchen wir einfach eine realistische Einschätzung und das war auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, eine riesen Informationswelle. Mhm. Also wenn wir die politischen Debatten hören und immer hören, die Energie ist zu teuer, ja, die Energie ist zu teuer, nur das liegt eher in einem hinteren Bereich an der Erzeugungsform.
Ja.
Das liegt viel mehr an den Themen, wofür muss Strom heute noch herhalten? Welche Umlagen muss es bezahlen? Deswegen diese zwei Punkte, wie erreichen wir eine erfolgreiche Energiewende? Einmal diese Informationswelle, dieser konsequente Ausbau. Und drittens sind für mich zentrale Partner dieser Energiewende die Unternehmer in diesem Land.
Ja.
Und die müssen wir einfach hinter uns bekommen. Und das sind so die drei Punkte, die für mich einfach ganz wichtig sind, um diese Energiewende erfolgreich zu
realisieren. Lass uns mit dem letzten Punkt direkt mal weitermachen. Du erlebst es ja auf beiden Seiten. Auf der einen Seite, klar, ne, wollt ihr Geld verdienen, müsst ihr Geld verdienen. Das heißt, ihr müsst gucken, wie gewinnt ihr neue Kundschaft. Ihr kämpft gegen kommunale Regulatoriken, will ich es mal nennen. Also kann man gleich mal drauf eingehen, was man alles mittlerweile so beachten darf, wenn man Photovoltaikanlagen baut, also von Freiflächenanlagen. Man kennt das ja aus der Windenergie, da hat man halt immer diese Vogel- und den Fledermausschlag. Da gehört natürlich noch viel mehr dazu, die ganzen Schallemissionen etc. Das ist bei Photovoltaikanlagen so in dem Art und in diesem Maße nicht der Fall. Aber dennoch wird es komplizierter und bürokratischer. Und dann auf der zweiten Seite, oder zweiter Punkt, den wir gleich nochmal ansprechen können, ist, wie kriegt man die Unternehmen dazu? Aber vielleicht erster Punkt, um das mal zu sortieren. Wenn ihr oder wenn man eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage bauen will, wie lange dauert das, bis ihr überhaupt mal den ersten Spaten rausholen könnt? Und was könnte gemacht werden, um diesen Prozess zu vereinfachen? Denn die PV-Anlage an sich ist eine ganz einfache Maschine. Das kann nicht so schwer sein.
Also ich sage immer, wenn wir auf der Fläche sind und bauen können, dann haben wir einen ganz, ganz großen Teil der Arbeit bereits im Vorfeld erledigt. Da haben wir echt mega gute Profis an der Stelle, die uns da helfen, die uns da unterstützen. Die andere Seite ist dieser komplette Genehmigungsprozess und dieser komplette Entwicklungsprozess, den wir an der Stelle haben, der macht es für uns halt enorm schwer. Und da haben wir Laufzeiten heute zwischen 12, 18 Monaten bis hin zu 36 Monaten. Also
für so eine Freiflächenanlage, also so ein paar Gestelle in den Boden rammen, Module drauf, Wechselrichter hinstellen, Zaun drum, fertig.
Also genau.
Das ist ja die Maschine PV, mehr ist es ja nicht.
Genau. Aber was haben wir da alles? Also zuerst müssen wir mal grundsätzlich Flächen finden, die von der Landwirtschaft her nicht so stark genutzt werden. Die Gesetzgebung hat uns vor ein paar Jahren die Möglichkeit gegeben, vor zwei oder drei, in einem Streifen neben Autobahnen und zweigleisigen oder zweispurigen Gleisanlagen, wie das auf Behördendeutsch heißt, also neben Bahntrassen, auch realisieren zu dürfen. So, und dazu haben wir noch eine andere Flächenkulisse, aber grundsätzlich haben wir ja die Vereinbarkeit zu gewährleisten mit der Landwirtschaft. Ehrlicherweise klappt das an der einen oder anderen Stelle mal besser und manchmal weniger gut. Aber da haben wir ja schon die Begrenzung der Flächen irgendwo. Und wenn wir uns dann die richtigen Flächen rausgesucht haben, dann kommen halt so Themen auf uns zu, wie der komplette Naturschutz im Bereich der Flora und Fauna in Summe, so dass wir komplett, in Behördendeutsch spricht man davon kartieren, dass wir die komplette Fläche einmal über die Brutperiode, aber auch über die Wachstumsperiode beobachten müssen, ob wir da irgendwelchen Tieren langfristig schaden.
Okay. Und
damit haben wir eigentlich erst die Möglichkeit, danach zu wissen, können wir auf dieser Fläche überhaupt bauen oder nicht. Und dann läuft das durch die kompletten Behörden. Das bedarf einfach auch nochmal einer Zeit. Jetzt ist die Digitalisierung da auch noch nicht so fortgeschritten. Wir hatten gestern noch zwei Mitarbeiterinnen hier, die einfach Pläne ausgedruckt haben in fünffacher Ausfertigung, damit wir nachher so einen Papierstapel Richtung Kommune geben können. Aber das ist nur so eine
Randnotiz. Ja, gut, das ist Digitalisierung wird überschätzt. Das ist
ja
geht doch schon wieder
verrückt.
Weg.
So, aber dann fängt das komplette Thema technisch an. Wo binden wir denn die PV-Anlage an? Also der Netzausbau hat auch jetzt nicht so stattgefunden in den letzten Jahren, wie wir uns das erhofft haben. So, dass wir ja einfach dieses komplette Genehmigungsverfahren dann haben, Flächenakquise und Netzanbindung bei den PV-Parks. Und je nachdem, wo wir unterwegs sind, brauchen wir Mehrheiten in den Gemeinderäten. Wir sind halt in der untersten Stufe unserer politischen Gremien mit dabei. Da wird halt auch Politik gemacht. Und da versuchen wir dann mit unseren Projekten Mehrheiten zu gewinnen in diesen Gemeinden, sodass wir nachher sagen können, okay, wir haben diese Gemeinde hinter uns, wir haben die Flächeneigentümer hinter uns und wir haben die Netzanschlüsse, die wir dafür brauchen.
Da kurze Zwischenfrage. Bei den Windenergieanlagen weiß ich das. Die Gemeinden, profitieren die dann auch direkt oder indirekt durch die oder von den Einnahmen, die aus der PV-Anlage generiert werden? Ja, ne?
Genau, das EEG hat da ein tolles Instrument gegeben, denn ein Teil der Erlöse einfach auch bei der Gemeinde vor Ort bleibt. Das sind ungefähr 2000 Euro pro Hektar. Also dafür, dass die Gemeinde an der Stelle kein Risiko hat, halte ich das schon für einen wirklich angemessenen Betrag.
Ja. Ja, man ist ja bei der Windenergie, gab es ja die Diskussion, dann setzt ja die Windenergieanlage immer schön an die Gemeindegrenze. Dann sieht man selber nicht und die Nachbargemeinde, die hat früher nicht profitiert. Mittlerweile profitieren sie ja auch mit einem kleinen Anteil, um einfach diese Akzeptanz, die du gerade erwähnt hast, zu erhöhen. Jetzt hast du gerade eben den Naturschutz erwähnt. Jetzt, die Erneuerbaren sollen ja gerade den Naturschutz und den Umweltschutz mit berücksichtigen. Bei denen, ich bin immer noch der Meinung, den Rotmilan wird kein Mensch kennen, wenn wir die Windenergie nicht hätten, weil der irgendwie so der Paradevogel ist bei der Windenergie, obwohl dieser Vogelschlag, ja, der ist da, aber der ist nicht so kritisch, wie das gerne von den Gegnern dargestellt wird. Wie ist das, worauf ist denn zu achten bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen, wenn man da im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes, man gibt ja, heißt ja immer, wir versiegeln so viel Fläche und das ist ganz, ganz gefährlich und die Photovoltaikanlagen erhitzen die Umgebung, was ja physikalisch alles totaler Kokolores ist. Aber es klingt erstmal gut, um Stimmung zu machen. Und jetzt mal aus eurer Sicht, also was ist da so zu tun, wenn ihr da den Umweltschutz, den Naturschutz nachweisen müsst? Also ihr lauft dann da über das Feld und zählt Bienchen und Blümchen.
Ja, vielleicht holen wir uns noch einen Löffel mit und schmecken den Boden noch ein bisschen.
Ach, das war, okay.
Was mit Sicherheit jetzt wirklich allen total ungerecht wird, die
ja, das na, nein, ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist, klingt so, oder ist, also klingt despektierlich, ist es gar nicht gemeint. Denn klar wollen wir den Schutz, wobei ich mich jetzt frage, wie hart der Eingriff der Photovoltaik in die Natur ist. Aber ja, es ist ein Eingriff, also machen wir uns da auch nichts vor. Ne?
Ja, aber man, oft wird Umweltschutz und Naturschutz auch versucht, oder Klimaschutz in Summe, gegenseitig versucht auszuspielen. Also ich habe ja wirklich diese These zu sagen, wir dürfen es nicht gegenseitig ausspielen. Weil das, was wir schützen wollen, ich glaube, ganz plakativ ist das Thema Windkraft im Wald. Da ist die PV, das ist nicht so plakativ möglich, aber die Situation ist ja heute, wenn wir nichts tun, wird unser Wald langsam sterben. Und genau an der Stelle, wenn wir jetzt sagen, wir bauen Windkraft in den Wald, haben wir die Situation, dass wir damit jetzt einen kleineren Einschnitt haben, aber dafür den Rest einfach retten können.
Ja.
Und das ist im Bereich der PV-Anlagen absolut genauso. Und deswegen fällt es mir total schwer, wir dürfen diese Themen einfach nicht gegenseitig ausspielen. Und die landläufige Meinung ist irgendwie, wenn wir landwirtschaftliche Flächen haben, wo einfach intensive Landwirtschaft drauf betrieben wird, dass das irgendwas mit Naturschutz zu tun hat.
Naja.
Also das ist grün, ja, aber das ist das Einzige, was damit zu tun hat.
Ja.
Die Landwirte haben eine ganz, ganz wichtige Rolle in den anderen Bereichen, Grünpflege etc. pp. Also ich will das auch gar nicht jetzt bei der Landwirtschaft ablagern, aber Ackerbau ist kein Naturschutz.
Ja.
Und das wird oftmals verwechselt und das ist so ein Thema, wo ich einfach Fragen stellen.
Ja, vor allem ist ja, also kann man sogar nachweisen, dass die Biodiversität in diesen geschützten Habitaten, ne, die PV-Anlage ist ja eingezäunt, dann ist ja der Zaun auch, ist ja keine Betonmauer drumherum, das heißt also Kleintiere können rein. Das lässt sich ja wirklich nachweisen, dass die Biodiversität auf dieser Fläche vor allem viel, viel größer ist als auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche. Klar, wenn ich eine Brachfläche habe, die ich sicher selbst überlasse, ist die, aber wo gibt's die noch? Man, auch der Wald, diese Utopie, ach, wir haben ja ursprüngliche Wälder, nix. Jeder einzelne Baum ist gezählt, vermessen und digital erfasst. Wir betreiben Forstwirtschaft in Deutschland. ne, vor allem jetzt hier bei uns in Rheinland-Pfalz als sehr waldreiches Bundesland. Also wie du sagst, ne, also wenn wir nichts tun, sind die Folgen für Flora und Fauna, und wir beobachten das jetzt auch schon, dass wir, ne, andere Insekten haben, dass die Zahl der Insekten viel kleiner ist. Ich meine, die Leute, die vor 10 oder 20 Jahren mit dem Auto auf der Autobahn gefahren sind im Sommer, die haben die Scheiben halt voll gehabt mit Insektenflecken. Die sind weitestgehend weg. Da gibt es vielleicht auch Menschen, die sagen, oh, ist ja gar nicht so schlecht, dass ich nicht diese ganzen Flatschen auf der Windschutzscheibe habe. Aber das ist aus der Biodiversitätssicht ein Problem. Und da muss man natürlich dann den Weg finden mit der Photovoltaik an der Stelle. Das ist, aber spürt ihr dann auch diesen krassen Widerstand, wie man den aus der Windenergie kennt? Da sind ja wirklich Gruppen unterwegs, die sehr aggressiv dagegen vorgehen. Oder ist das in der Photovoltaik nicht so, weil die Akzeptanz höher ist?
Also ganz kurz, wir haben eine wesentlich größere Akzeptanz in dem Bereich der Photovoltaikanlagen, weil ganz viele das auch verstehen durch die PV-Anlagen zu Hause. Deswegen setze ich mich auch so extrem ein, diese Möglichkeit für Privatkunden, sei das Balkonsolar, sei das Dachanlagen auf den Gebäuden, ist einfach komplett dahingestellt. Wenn Menschen direkt selbst davon profitieren können und einfach Geld sparen können, wenn sie die PV-Anlagen betreiben, dann haben wir eine große Akzeptanz in dem Thema, weil alle das verstehen.
Ja.
Also wenn ich mir eine private PV-Anlage zu Hause installiere, dann habe ich schon mal einen Wechselrichter gesehen, dann weiß ich, okay, der Wechselrichter macht bei einer hohen Einstrahlung Krach, weil der Lüfter einfach geht.
Ja, klar.
Also brauche ich dir ja nicht zu erklären, aber Wirkungsgrad, die Differenz zwischen dem Wirkungsgrad und 100% ist halt Wärme. Und die muss ja irgendwo hin.
Ja.
Und das ist auf den großen Freilandanlagen nichts anderes. Und wenn wir einfach Menschen haben, die Module auf dem Dach haben, die werden dann einfach sehen, dass genau das Gegenteil von dem ist, was oft irgendwo propagiert wird. Also die werden nichts erhitzen. Wir haben eher die Situation und von Kunden auch erzählt bekommen, hör mal, mein Speicher ist nicht gedämmt, seitdem die PV-Anlage da oben drauf ist, ist es im Sommer vielleicht 2-3 Grad kälter. Bei 50 Grad ist das jetzt auch nicht so wichtig, aber in Summe stellen wir das fest und das schafft eine unheimlich große Akzeptanz. Und da glaube ich, wenn man diese Möglichkeit im Windbereich hätte, dann wäre die Akzeptanz da auch nochmal größer. Ja. Jetzt lebt Wind, gibt so diesen Spruch, der Rotor ist der Motor und je größer die Fläche, desto mehr Leistung und je höher, desto weniger Windverwirbelungen. Dieses Thema Kleinwindkraft hat sich ja auch also mit Gründen nicht durchgesetzt.
Ja. Das ist einfach
weil Physik. Das einfach technisch problematisch ist und nicht in den Erträgen so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja. Aber die Akzeptanz ist grundsätzlich da.
Ja.
Also diese Dauerschwurbler.
Ja,
okay, die haben wir natürlich auch.
Naja, gut, okay. Das ist, ich weiß nicht, ob es beruhigend ist. Ich meine, was du jetzt gerade sagst mit den Balkonkraftwerken, ich finde das auch wirklich, diese Energiewende von unten. Ich meine, ganz ehrlich, die Balkonkraftwerke retten uns nicht aus der Energiekrise. Da kann jeder mitmachen, fährt in den Baumarkt, kauft sich da zwei Module, einen kleinen Wechselrichter, Stecker rein, fertig. Ich meine, auch ihr seid in den Verbänden unterwegs, was da an, ich würde fast schon sagen, Lobbyarbeit betrieben wurde von verschiedenen Verbänden, um zu kolportieren, oh Gott, das ist total gefährlich, zwei Solarmodule miteinander zusammenzuschipsen und in die Steckdose zu stecken. Ey, da passiert gar nichts. Wir haben, ich weiß nicht, über 1 Million Balkonkraftwerke, ich muss nochmal bei der Bundesnetzagentur nachgucken. Ich wüsste jetzt von keinem krassen Brandfall, den man da gehört hat. Das wird auch schon passiert sein, keine Frage, aber und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist echt ein wichtiges Mittel, um einfach zu sagen, ihr kannst du anfassen, tut nicht weh, du steckst den Kabel in den Mund, dann
musst du aber auch schon beide reinstecken.
Ja, ich wollte sagen, das ist und Gleichstrom ist auch unangenehm, also das zwiebelt schon, das bitte nicht nachmachen, aber dann klappt das ganz gut. Da vielleicht direkt die Folgefrage, die Akzeptanz bei den Unternehmen, wie nehmt ihr das wahr? Also ist, mein Photovoltaik ist ja angekommen, aber wie ist da der Kampf um Industriekunden oder kommen die auf euch zu sagen, so jetzt wollen wir aber auch und direkt das Komplettpaket mit Speicher, mit Ladesäulen für Laster etc. oder ist das immer noch ein zäher Kampf?
In Summe immer noch ein zäher Kampf.
Okay.
Aber aus ganz unterschiedlichsten Gründen. der erste Grund, den ich wirklich oft gehört habe, ich will kein Geschäftsmodell machen auf einer Subvention. Okay. Also wenn der Staat das Geschäftsmodell darstellt, dann will ich nichts damit zu tun haben. Da geht es viel um diese Anlagen, die gar nicht mehr für den Eigenverbrauch gedacht waren, sondern primär für die Volleinspeisung.
Okay.
Das Thema haben wir zum Glück mittlerweile hinter uns, aber da haben wir einfach viele Jahre verpasst, wo wir nichts gemacht haben. Zweiter Punkt ist, die Stimmung in der Wirtschaft aktuell ist einfach nicht gut. Auch aus zwei Punkten dann. Teilweise haben wir die Nachfolge in den Unternehmen nicht geklärt und bei einer Amortisationszeit zwischen 5 und 8 Jahren ist der Horizont halt auch etwas länger.
Naja, klar.
Wenn ich nicht weiß, wer mein Unternehmen nächstes Jahr, übernächstes Jahr übernimmt, dann investiere ich jetzt auch gegebenenfalls nicht mehr so groß. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist einfach, wenn ich nicht weiß, ob dieser Standort, also diese Investitionszurückhaltung in die Standorte, wenn ich nicht weiß, ob der Standort in 3 Jahren noch lukrativ zu betreiben ist, dann investiere ich halt auch weniger. Jetzt sehe ich das in Summe nicht so pessimistisch wie der ein oder andere Industrie- oder Wirtschaftsverband. Ich glaube, da ist auch vieles Kopfsache und vieles herbeigeredet in dieser schlechten Stimmung. Aber das ist ja die Situation, wie sie ist. Das ist einfach so diese Zukunftsfähigkeit der Unternehmen, die als Frage gestellt wird. Und last but not least, in diesen Omnikrisen, die wir heute haben, fehlte auch in den letzten Jahren die Zeit, sich damit intensiv zu beschäftigen. Und auch da sage ich, wir brauchen einfach so eine Informationswelle, so eine Informationsflut, um den Unternehmen Wege aufzuzeigen, wie auch die Unternehmen vor Ort von der Energiewende profitieren und partizipieren können. Und dann haben wir auch die Situation Eigenverbrauchsanlagen, Batteriespeicher dazu. Und dann haben die auch langfristig die Möglichkeit damit, also wirklich viel Geld zu sparen und in Summe auch eine große Planungssicherheit hinzubekommen.
Ja. Also jetzt könnte ich ja oder kann ich ja als Wissenschaftler schön aus meinem Hochschulelfenbeinturm sagen, Energiewende haben wir jetzt auch nicht erst seit gestern und vorgestern, sondern wir haben den ersten Boom 2008 und 2009 gehabt in der Photovoltaik. Da kann man sagen, pass mal auf, Leute, jammert nicht über eure hohen Strom- und Gaspreise. Wir haben euch immer schon gesagt, wechselt auf das nächste Pferd. Habt ihr nicht gemacht. Ihr habt euch auch nicht um Energieeffizienz gekümmert, weil Energiekosten einfach kein Thema waren. Jetzt waren sie vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren sind sie explodiert, weil Deutschland auf einen einzigen Lieferanten gesetzt hat. Ne? Also unternehmerisch gedacht, absoluter Fehlallokation, dass man sagt, wir nehmen alles aus Russland, schönes, günstiges Gas. Hoch, jetzt ist der Lieferant weg. Was machen wir jetzt? Da sage ich jetzt als Wissenschaftler, wir haben mit euch gesagt, ihr hättet aktiv werden können, ihr wolltet nicht hören, ihr habt gesagt, ja, alles nicht so wichtig. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ist, also so kann man jetzt, ne, Wissenschaftler denken, gerne mal so. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, wenn man natürlich gucken muss, wie kriegt man jetzt das Ruder trotzdem rumgerissen. Ist denn dann die Stimmung, und jetzt sagst du mal, die wirtschaftliche Lage ist einfach schlecht, ne? Im dritten Jahr der Rezession und das kleine Plus, was dann hier und da mal wieder so als Pflänzchen so rauskommt, dann kommen wieder irgendwelche ehemals guten Freunde jenseits des Atlantiks und trampeln drauf rum. Ist das denn jetzt in der Wirtschaftsbranche, also hat man denn da jetzt so einen Lichtblick oder muss man sagen, also auch dieses Jahr eher schwierig und auch dieses ganze Energiewende-Thema ist für die Unternehmen kein Thema, weil die einfach ganz andere, viel größere Sorgen haben, die existenziell sind.
Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo viele Top-Manager auch dabei waren, mit denen ich auch die Möglichkeit hatte, nochmal zu sprechen. Dieser Begriff Omnikrise gefällt mir einfach extrem gut. Also wir haben eine Rezession an der Stelle, wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine Überalterung in den Managementkreisen, das Nachfolgethema, wir haben das Thema Energiepreise, wir haben das Thema Inflation, steigende Personalkosten. Also da können wir ja noch weitermachen.
Ja.
Beschaffungskrise, Chipkrise war zwischendurch noch. Also wir haben ja so viele Krisen zwischendurch gehabt, dass das Management einfach vielleicht auch ein Stück weit an diesem Thema Energie, weil das einfach greifbar ist, sehr viel mit ablehnt. So, und dann auf der einen Seite dann auf den Staat vertrauen, dass der Staat dafür sorgt, dass die Energiepreise in irgendeiner Weise in einem annehmbaren Rahmen sind, aber sich eigentlich selbst drum kümmern wollen. Was vielen nicht klar ist, und deswegen setze ich mich auch so stark dafür ein, dass die Erzeugungskosten eigentlich nicht der Hauptbestandteil der Stromkosten bei den Unternehmen sind, sondern vielleicht die Hälfte ausmachen. Und jetzt wurde immer total oft darauf gehofft, dass wir neue Gasabkommen schließen, etc. pp. Aber du weißt genauso gut wie ich, wie sich ein Strompreis zusammensetzt. Wir haben ja diesen tollen Strommarkt und der teuerste Anbieter, wo sich der teuerste Preis und die Nachfrage decken. Also wir haben einen Markt, der funktioniert.
Ja.
Also der Preis ist das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Dieser Merit-Order-Effekt ist ja dieses einzige Thema im Energiemarkt, dass genau dieser Punkt auf der Fläche unten drunter die Preise für alle anderen Erzeugungsformen angibt. Und hier war in den letzten Jahren immer Gas der Faktor, der höchste Preis war. Und mit diesem Abkommen, welches wir mit den USA jetzt getroffen haben, davon auszugehen, hu, heißer Sayuhai, jetzt hat jemand wieder den Gashahn aufgedreht. Damit werden wir günstiger Strom erzeugen, ist einfach ein Irrglaube.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wer diesen Floh komplett allen ins Ohr gesetzt hat, dass das damit günstiger wird. Darauf vertrauen dann aber viele der Unternehmen, dass die Energiepreise noch mal günstiger werden. Aber dieses Vertrauen widerspricht allen Strompreismodellen, die wir in Zukunft sehen. Oder die wir auch in unserem Unternehmen haben, für Langfristinvestitionen zu tätigen. Deswegen diese Annahme der Zukunft und die Realität, die klaffen einfach total weit auseinander.
Ja, also das, so ist es auch. Ne? Der Strommarkt wird nicht wieder dahin kommen, wo wir vor dem Ukraine-Krieg waren. Die Bundesregierung hat jetzt ja im Industriekundenbereich die Entgelte und die Steuern gesenkt. Sie hatte ja auch angekündigt, dass das für die Privatkunden passieren soll, ne? Diese 5 Cent pro Kilowattstunde, die ja möglich gewesen wären. Und auch da immer der Vergleich, das hätte uns 5 Milliarden Euro gekostet pro Jahr, diese Energiesteuer dort auch anzupassen für die Privatkunden. Die hat jetzt insbesondere der bayerische Ministerpräsident in eine Mütterrente gesteckt. Ob das jetzt volkswirtschaftlich den großen Mehrwert bringt im Vergleich zu einer flächendeckenden oder bevölkerungsweiten Reduktion der Strompreise um 5 Cent. Also, da muss man, glaube ich, kein Volkswirt promoviert sein, um zu verstehen, was da wahrscheinlich der langfristig bessere Weg gewesen wäre. Aber haben wir beide leider nicht zu entscheiden und durchzusetzen. Aber das sehe ich auch so, dass das die Energiepreisgestaltung völlig unverstanden ist. Ich meine, es ist ja auch nicht, also ganz so einfach ist es nicht. Es ist ja nicht so, ich gehe in den Supermarkt und kaufe einen Apfel. Man muss aber auch sagen, viele, vor allem jetzt im Privatkundenbereich, die sind ja gar nicht bereit, mal zu gucken, mal einen neuen Strompreisanbieter sich zu suchen. Das ist ja relativ einfach über irgendwelche Internetportale. Und auch im Industriekundenbereich, das ist, also meine Erfahrung ist, Energie wird immer so, als weil es ein einfaches Bassthema ist, hochgejubelt, nach dem, oh, ist alles teuer, alles doof und die da oben müssen mal was tun. Aber so wirklich ein Umsatz oder ein Problem bei den Kosten ist es gar nicht, denn in den allermeisten Unternehmen machen die Energiekosten deutlich weniger als 10% vom Umsatz aus, eher 5% und noch weniger. Wenn man dann fragt, ja Leute, warum tut ihr nichts? Ja, die Rendite und Amortisationszeit und so rechnet sich. Dann jammert doch nicht rum, tut doch was, dass die anderen Abgaben, ne, Sozialabgaben, brauche ich ja die als Unternehmen nicht zu erzählen, was da an Kosten noch on top kommt. Das sind die großen Baustellen. Energie muss man sich drum kümmern. Aber wie du sagst, das wird hochgejubelt. Es ist eigentlich kein Thema für die Unternehmen, wo der Schuh drückt, es sei, du bist wirklich energieintensiv, klar. Aber dann hast du sowieso ein ganz anderes Problem. Ne? Also die meisten Unternehmen, das sind 95%, haben normale Energiepreise. Und da passiert aber einfach viel zu wenig.
Kleine Anekdote, du weißt ja seinerzeit, als die EEG-Umlage noch auf dem Strompreis war, da gab es ja die Umlagebefreiung. dass die Berliner Verkehrsgesellschaft von der EEG-Umlage befreit ist. Hauptintergrund dieser Befreiung war ja, im internationalen Vergleich besser dazustehen.
Ja, genau.
Aber wenn ich jetzt in Berlin bin, dann kann ich ja schlecht mit der Prager S-Bahn fahren.
Ja, genau.
Also.
Ja, das, also genau, die Liste war öffentlich. Ich habe auch gedacht, ich glaube, bei den Münchner Stadtwerken gab es auch so einen ähnlichen Fall, dass auch die, glaube ich, da von der EEG-Umlage befreit waren, weil sie im internationalen Wettbewerb stehen. Also, ne, da sind wir beim Thema Bürokratie und diese Umlage, die da nicht gezahlt wird, wird einfach auf alle anderen umgelegt und am Ende bleibt es dann bei den Privatkunden hängen, die dann deutlich mehr zahlen. Deswegen war der Strompreis also, na gut, jetzt haben wir diese Umlage nicht mehr, jetzt zahlen wir so über die Steuern, ist einfach nur ein Verschieben. Die Kosten sind ja noch da, die werden aber irgendwann verschwinden, wenn die Altanlagen, das müsste ja dann so 2030, 31, 32, müsste wahrscheinlich die große Welle weg sein. Denn im Moment sind es halt noch, was sind das, rund 20 Milliarden, die wir im Jahr zahlen. So Pi mal Daumen in der Größenordnung. Also das fällt dann weg. Aber das sind halt auch noch 6 Jahre, bis wir da sind.
Ich glaube, wir sind jetzt so an der Spitze dessen, was wir jetzt haben. Aber was jetzt halt passieren muss, ist eine Weiterentwicklung des gesamten Systems. Also wir haben Preismodelle, Preiskurven. Wie eben gesagt, die gehen über 40 Jahre. Jetzt kennst du dieses Thema, das, was die erstellen, ist heute schon eigentlich nicht mehr wahr, sondern es ist eine Annahme, wo man sich aber einfach mal drauf geeinigt hat. Und da sehen wir die teuersten Preismodelle. Einmal ist wirklich so ein extremes Preisszenario. Wir bekommen gar keine Gasersatzprodukte mehr. Also ich will dieses Gasthema auch gar nicht so ganz schlecht reden, weil wir werden temporär noch brauchen.
Ja.
Auch dieses komplette Thema der Gaskraftwerke macht mit Sicherheit Sinn. Nur nicht so, wie wir das jetzt planen. Aber da sehen wir, dieses teuerste Szenario ist, wenn wir gar keine Energie mehr aus dem Ausland beziehen können. Und direkt danach kommt ein Ansatz, der nennt sich Delayed EEG. Sprich, wir bauen weniger zu, als wir ursprünglich geplant haben. Dieser günstigste Kostenansatz, den wir in Zukunft haben werden, ist dieses Thema, wenn wir uns fokussieren auf einen sinnvoll gesteuerten Ausbau von Wasserstoffanlagen. Natürlich haben die Annahmen einer Kostenentwicklung damit reingesetzt. Da kann man sich über alles unterhalten. Nur, was tun wir jetzt? Wir hatten mit Habeck einen Weg vorgeschlagen bekommen, wie eine Energiewende aussehen kann. Anstatt uns aber auf den Weg zu machen und zu sagen, wir unterstützen das jetzt, diskutieren wir jetzt wieder über die Anfangssituation.
Ja.
Aber wir machen uns gar nicht auf den Weg. Jetzt haben wir mit großem Tamtam gesagt, wir bauen ein Wasserstoffkernnetz aus. In meinem Saarland haben wir viel Schwerindustrie, die auch gesagt haben, wir brauchen diesen Wasserstoff. Farbe erstmal egal. Kaufen wir uns einen Farbkasten und malen den anders an.
Ja.
Aber jetzt passiert einfach wieder gar nichts. Und das regt mich unheimlich auf. Durch diese Situation, die wir haben, dass wir wirklich nicht die optimalen Voraussetzungen für eine Energiewende haben. Haben wir doch aber die Möglichkeit, wenn es bei uns funktioniert, anderen zu erzählen, hör mal, die schlechteste Situation hatten wir bei uns im Land, bei dir ist das wesentlich einfacher und besser, also können wir exportieren.
Ja, genau.
Dienstleistungen, Know-how, Anlagen, Technik, das ist alles das, was wir exportieren können. So, jetzt sind wir mit großem Tamtam nach vorne gegangen, aber jetzt machen wir wieder gar nichts mehr. Warum haben wir denn nicht die Möglichkeit, oder warum nutzen wir die Möglichkeit, der Zug ist ja nicht abgefahren, jetzt zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf dieses Thema Wasserstoff. Das ist unser neues Thema, das ist ein Produkt, ein komplexes Produkt. Wir können ja viele komplexe Sachen gut.
Ja.
Also in das ist ja so national auch durch die Hochschulen das Thema Maschinenbau wirklich ein zentrales Thema. Einfachere Sachen, da fällt es uns manchmal schwer. Das können andere Länder mit Sicherheit auch günstiger und vielleicht besser mittlerweile. Nur da hätten wir die Möglichkeit, das zu tun. Und jetzt machen wir einfach nichts mehr.
Ja.
Und auch, ja. Ich verstehe auch die Automobilzulieferer nicht. Jetzt ist das Genörgele relativ groß. Ein Elektroauto besteht aus einem Drittel der Teile oder wie viel.
Genau.
Anstatt aber zu sagen, hör mal, ich bin Zulieferer für Motoren oder Ähnlichem, kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber dass ich sage, okay, dann produziere ich jetzt Blockheizkraftwerke für die Zukunft, um Wasserstoff rückzuverstromen. Nee, da werden die Hände in den Schoß gelegt und gesagt, die Politik ist scheiße.
Ja.
Der Kunde ist scheiße, weil er Elektroautos kauft, die keiner haben will. Ja, dem ist ja auch nicht so.
Ja, das ist, also vor allem, weil du jetzt gerade sagtest, ne, dass Gift für die Wirtschaft ist ja, wenn dir die Planbarkeit fehlt. Wir haben dann immer mit dem Kollegen Kamlott hier in der Runde diskutiert, was du als Unternehmer brauchst, ist mal für nicht nur eine Legislaturperiode, sondern darüber hinaus einen klaren Fahrplan, so das ist jetzt, das sind die Leitplanken und mit denen können wir jetzt mal planen und da ändert sich in 2 Jahren, wenn da die nächste Wahl ist, auch nichts mehr dran. Da kann man vielleicht hier und da mal leichte politische Färbung noch mit einbauen, aber der klare Fahrplan ist da, der dann jetzt auch europäisch gemeinsam gegangen werden muss, denn ich sag mal, diese deutsche Energiewende ist ganz nett, aber wir sehen ja in der aktuellen geopolitischen Lage, es muss einen europäischen Weg geben mit der Heterogenität, die wir nun mal in den verschiedenen Nationalstaaten haben. Aber eine nationale Lösung kann es einfach, geht einfach nicht, auch wenn das von manchen Gruppen ja auch gerne immer mal so geträumt wird. Aber als Unternehmer brauche ich ja klare Regeln. Und auf der anderen Seite, ich meine, das muss ich dir ja nicht sagen, mal der Mut der Politik, das wird schon gut gehen. Also lasse doch mal machen, egal ob das jetzt Energieunternehmen oder Unternehmen wie eures seid, was Anlagen baut oder das produzierende Gewerbe, lass sie doch einfach mal machen, setz so ein paar Rahmenbedingungen, also ich sag mal der CO2-Preis als das Steuerinstrument, um Dinge teuer zu machen, die böse sind. Da wird es schwarze Schafe geben, keine Frage, die werden das System aushöhlen, die hast du immer. Aber dann versuch doch die 5% zu kriegen und lass doch die 95% einfach mal von alleine. Da passiert ja nichts, ganz im Gegenteil. Dann lieber nochmal, und ne, dann kommen jetzt auch wir als Hochschule, auch wir sind ein hochbürokratisches System, durchreguliert. Du hast halt in der Kommune immer jemand sitzt, sagt, boah, aber wenn ich das Blatt Papier noch ein zweites Mal hätte, dann wäre ich ja, ist es ja sicherer. Also reich mal zweimal ein.
Damit 1-1 gelten kann.
Genau, das kenne ich dann ein, druck's nochmal aus und schick's dann per Post. Aber da ist ja auch, jetzt hast du gerade von Treffen gesehen, von den Wirtschaftsverbänden, ist denn da irgendwie, alle sagen immer Bürokratieabbau, Bürokratieabbau, aber spürt man das irgendwo? Also aus Sicht der Hochschule muss ich halt sagen, das ist ein sehr schweres Überfangen, weil es halt sehr bequem ist, wenn man so seine Regeln hat und wir so ein bisschen, glaube ich, auch verlernt haben, mal ein bisschen freier zu agieren und halt auch mal Fehler machen zu können. Spürt man das oder ist das eher schwierig?
Also, ich spüre das nicht. Hm. Also ich weiß nicht, wo dieser Bürokratieabbau stattfindet. Gefühlt wird das bei uns immer mehr und immer komplexer. Warum können wir keine Bauanträge voll digital einreichen? Hm. Jetzt mal allen Ernst, wer geht denn hin und faltet den Plan komplett auf?
Ja.
Wo du schon ein halbes Studium brauchst, für den falten zu können.
Ja, ja. Also die Älteren kennen da noch diese Falkpläne, ne? Das ist so, und jeder kennt, also man muss es mal wagen, den Beipackzettel bei irgendwelchen Medikamenten mal auseinanderzufalten und dann wieder korrekt zusammenzufalten. Das ist hohe japanische Origami-Kunst.
Ja,
also. Ja,
ich weiß. Wenn wir Bauanträge hier unterschreiben, dann kommt jemand mit so einer Papierumverpackungskiste. Also jeder, der im Büro arbeitet, wird diese Kiste kennen.
Ja.
Und da liegt der Bauantrag drin, komplett. Dann kann ich den ganzen Kram noch unterschreiben. Da bist du eine Viertelstunde, 20 Minuten nur Unterschriften am Machen auf diese Bauanträge. Total sinnlos. Ja. Also von diesem Thema Digitalisierung, ja, sind wir meines Erachtens noch weit entfernt. Und da gibt es einfach Quick-Wins auch.
Ja.
Das ist, ja.
Aber jetzt
tierisch. Und gerade bei den Unternehmen, ich bin absolut ein Freund davon, die Unternehmer mit in die Entscheidung einzubeziehen. Wir haben bekanntes Unternehmen hier, die haben vor 3 Jahren ganz groß in eine PV-Dachanlage investiert auf ihren Gebäuden. Die haben wesentlich mehr Erzeugung, als sie Energieverbrauch haben. Jetzt bauen die eine neue Halle dazu. Jetzt haben wir in Rheinland-Pfalz ein Solarpflichtgesetz auf neue Hallen. Jetzt kann der sich den Bestand gar nicht darauf anrechnen lassen. Hm. Sprich, jetzt sagen wir durch diese Solarpflicht, du musst da jetzt nochmal PV draufbauen. Hm. Also totaler Irrsinn. Also dass man, ich bin absolut kein Freund von Zwang, sondern von überzeugender Freiwilligkeit.
Ja.
Dass wir, also Klimaschutz, so ehrlich bin ich auch, wird auch nicht ohne Zwang funktionieren. Also das wird auch nicht funktionieren. Deswegen halte ich dieses CO2-Modell auch für einen gangbaren Weg, dass der optimale Weg ist, mit Sicherheit auch zu diskutieren. Nur wir sollten den Unternehmen doch mehr oder weniger freilassen, wie sie das realisieren.
Ja.
Und wenn ein Unternehmen der Meinung ist, für mich ist der wirtschaftlichste Weg, mir CCS-Kontingente zu kaufen, dann gibt es dafür einen Markt. Ja. Dann wird der Unternehmer aber sehen, hör mal, die Einspeicherung von einer Tonne CO2 kostet das 5- oder 6-fache einer direkten Vermeidung. Dann soll er das doch tun. Wir werden CCS aber auch brauchen.
Ja.
Also den Scheiß, den wir jetzt rausgeblasen haben, müssen wir irgendwie wieder rausbekommen. Aber dadurch, dass wir so enge Regularien an der Stelle haben, ist die Innovationskraft auch nicht mehr so stark da. Und die Unternehmen kennen ihre Unternehmung einfach wesentlich besser, als der Staat das kann. Deswegen eine Richtung vorgeben, Leitplanken geben, absolut. Aber in den Leitplanken muss ich mich doch irgendwie bewegen können. Und dann kommt irgendwann auch so eine Tristesse, wo einfach aus einem liberalen Gedanken heraus, hör mal, ich möchte mich nicht für irgendetwas, zu irgendetwas zwingen lassen. Da kommt dann irgendwann genau das Gegenteil. Bei Kindern würde man sagen, so eine Bockigkeit.
Ja, genau.
Um dann zu, ja, dann klassisch LMAA.
Genau.
Dann machst du halt nichts.
Genau. Dann zum Abschluss. Was macht denn jetzt Hoffnung, dass wir es doch noch schaffen? Denn wir können jetzt ja nicht auseinandergehen und sagen, och, alles Kacke und wird sowieso nichts und lass mal Kopf in den Sand stecken. Sondern warum ist das Glas doch halb voll und nicht halb leer?
Weil ich extrem daran glaube, durch diese Erfolgsmodelle, die wir realisiert haben, eigentlich jetzt die Grundsteine gelegt haben, für diese Modelle zu multiplizieren. Also wir haben ja ganz viele Unternehmen, die diese Energiewende erfolgreich eingeleitet haben. Mhm. Und diese Multiplikatoren müssen wir einfach viel stärker aufbauen, um andere Unternehmen auch noch davon zu überzeugen. Und wenn wir uns die Zubauzahlen angucken im letzten Jahr in Summe, dann sind wir gut unterwegs im Solarbereich, im Windbereich. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel realisiert. Und das, was mich so total positiv macht, wir haben diese technischen Möglichkeiten. Also diese netzbildenden Batteriespeicher, die werden ein zentraler Punkt werden. Also mit den Batteriespeichern schaffen wir es ja, die Sonne in der Nacht scheinen zu lassen.
Genau.
Und wie oft haben wir gehört, wenn wir jetzt die Energie speichern könnten, dann realisieren wir die Energiewende, dann ist alles kein Problem. Ja, genau, dieser Punkt ist jetzt da.
Genau.
Und diese Kombination aus den Erneuerbaren, der Speicherung und dieser Option, das Ganze nachher noch in Molekülen speichern zu können, das macht mich unheimlich positiv, dass wir diese Transformation wirklich erfolgreich schaffen können. Wir müssen nur erkennen, dass uns diese Transformation auch einen riesen Mehrwert im Export bildet. Weil dann können wir auch diesen Export, den wir in anderen Branchen nicht mehr so extrem haben, einfach kompensieren.
Ja, genau.
Und das macht mich total positiv.
Ja, also bin ich voll bei dir. Also wir sind nun mal ein Land, jetzt immer noch so viele Dichter und Denker haben, aber wir können halt Innovationen. Ich glaube, wir machen uns auch schlechter, als wir sind. Auch das Ausland sieht uns, glaube ich, schon sehr positiv. Dieser alte, was ist vorhin erwähnt, dieser Ingenieurs, das Ingenieursland Deutschland, der damalige noch Diplom-Ingenieur, heute heißt jetzt dann Bachelor Master of Engineering. Aber das hat einen Wert und ich glaube, den stellen wir so ein bisschen unter den Scheffel. Eigentlich sind wir da sehr, sehr gut, um es dann in Deutschland, in Europa umzusetzen, aber auch auf den globalen Märkten. Denn wir sehen ja, was in China passiert im Bereich der Energiewende. Die überholen uns links, rechts, vorne und hinten. Die sind jetzt bei ihrem Emissionspeak, ne? Das heißt, die sind 5 Jahre vor dem Plan, auch wenn die weiter auf Kohle setzen als Hauptenergieträger. Darüber sind wir schon längst hinweg in Deutschland, in Europa. Und wenn man es jetzt noch schaffen würde, weil ich auch da keine Idee habe, diese Hemmnisse in der bürokratischen Abwicklung zu reduzieren, aber ich glaube, das liegt auch so in der Natur des Deutschen. Boah, so der Beamte ist ja auch ganz nett. Also das sagt jetzt der Beamte natürlich, der ganz entspannt jetzt in seinem in den Semesterferien sitzt und sich denkt, boah, am Ende März geht es dann weiter mit dem Arbeiten. Solange drehe ich jetzt mit dem Daumen vorwärts und rückwärts. So ist es natürlich auch nicht. Aber meine Bürokratie hat auch ihre Vorteile, um es einfach gerecht zu machen für alle. Also komplett frei drehen können wir auch nicht. Aber ich bin froh, wenn du jetzt als Vertreter der Unternehmerschaft sagst, die Hoffnung ist da, denn dann denke ich, kriegen wir es hin. Es wird weiter knirschen und knarzen. Aber klar ist auch, es gibt auch keinen Weg mehr zurück mehr. Also entweder wir geben jetzt Vollgas oder wir trödeln und dann überholen uns andere. Das wäre auch nicht so schön. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Würde ich absolut genauso unterschreiben.
Prima, alles klar. Gerd, dann schön, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für den Impuls. Jetzt sind wir auf die Batterien gar nicht mehr groß eingegangen. Das machen wir noch bei anderer Gelegenheit, wenn die Kisten dann mal so ein Jahr oder zwei auf dem Buckel haben, wie gut das so gelaufen ist. Besten Dank, dass du dabei warst und dann sehen wir uns bei nächster Gelegenheit wieder. Danke und bis dann. Ciao.
Vielen, vielen Dank. Ciao.